Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Mein Name ist Peter Schmidt, Trainer, Seminarleiter und Ausbilder für gewaltfreie Kommunikation in Regensburg. Stell dir vor, du sitzt in einem Raum voller unausgesprochener Gefühle, Stress, Wut, Trauer. Doch statt nur darüber zu reden oder darüber nachzudenken, spürst du sie plötzlich in deinem Körper. Wie wäre es, wenn dein Körper selbst dir den Weg zeigt, um diese Emotionen zu verstehen und zu verarbeiten? Genau das macht Stine Engeli in ihrer Arbeit. Sie verbindet gewaltfreie Kommunikation mit Körpertherapie und zeigt, wie wir durch einfache Übungen wieder zu uns selbst finden. Du wirst hören, warum Selbstempathie nicht nur im Kopf, sondern auch im Körper entsteht und wie du das selbst ausprobieren kannst. In dieser Episode erfährst du außerdem, wie du mit gezielten Bewegungen, deiner Atmung, deinen Händen und sogar deiner Haltung mehr Empathie für dich und andere entwickeln kannst. Ein Gespräch, das dich hoffentlich zum Nachdenken und zum Bewegen bringt. Wenn du mehr über Angebote von Stine Engeli oder mir erfahren möchtest, schau gern auf unserer Webseite vorbei. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Und nun lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Stine, herzlich willkommen aus der Schweiz, Winterthur habe ich gelesen. Und Thema gewaltfreie Kommunikation und Körpertherapie. Erstmal, wie bist du zur gewaltfreien Kommunikation gekommen? Weil Körpertherapie, das machst du schon viel länger.
Genau. So, ja. Also ich bin 2008 Mutter geworden. Nein, 2006, Entschuldigung. war mein erstes Kind. Und als er ein Jahr alt war, habe ich und mein Partner unser erster Einführungskurs gemacht in GfK. Und das war so wichtig für uns beiden. Und ich habe da auch sehr viele Sachen gehört, gesehen, was ich aus der Kinesiologie, die ich gelernt habe, wo ich wie, ah ja, genau, das ist auch der gleiche Ursprung. Der Art von Kinesiologie, die ich gemacht habe, ist von der humanistischen Psychologie von Rogers. Und dann war GfK plötzlich so ein Werkzeug, das ich im Alltag brauchen konnte und nicht nur in Arbeitskontext. Und ja, dann wurde das unser Erziehungs sozusagen unser Kind betreuen, Kind begleiten Modell für mich und meinen Partner und auch für unsere Partnerschaft. Und das ist sehr, sehr erfüllend gewesen. Und meine zwei Kinder haben so auch, waren mein beste Lehrer für GfK, weil die ja einfach einem direkt sagen, wenn es nicht ganz aus dem Herz kommt, oder? Genau.
Ja, weil du gerade Kinesiologie erwähnt hast, magst du da mal kurz zusammenfassen, was das genau ist für Menschen, die das gar nicht kennen?
Ja, genau. Also ich habe die Ausbildung gemacht in der Schweiz, in Zürich 2003, glaube ich, bis 2006, genau. Und in der Kinesiologie gibt es ganz viele verschiedene Richtungen. Also es kann auch gut sein, dass jemand in einer kinesiologischen Sitzung war und ich würde es ganz anders machen, weil es gibt wirklich ganz viele verschiedene Richtungen. Der Grundlage von Kinesiologie kommt aus der USA. Das war ein Chiropraktiker, wo das so wie entdeckt hat, dass man die Muskeln quasi wie fragen kann mit einem leichten Druck auf den Muskeln. Kriegt man wie eine Response. Ah, ist dieser Muskel in Gleichgewicht oder ist er nicht in Gleichgewicht? Hat er wie Energie drin oder reagiert er, indem dass er wie nicht halten kann?
Also
Und das.
gibt es ein Ja oder ein Nein auf eine Antwort, auf eine Frage?
Genau, so kann man das denn auch wie brauchen. Man kann auch testen, wie geht es einem bestimmten Organ oder wie geht es der Muskel, wie geht es der Lymphflüssigkeit im Körper oder eben wie ist es, wenn ich an diese Emotion denke, kann mein Körper damit umgehen oder löst das wie Stress aus, sodass der Körper sagt, ah, mit dem kann ich nicht umgehen. Und so gibt es verschiedene Arten, wie das testen. Und der Art, also dem, und dann hat man einfach gemerkt, ich kann verschiedene Muskeln mit verschiedenen Sachen stärken. Und auch jede Muskel und jeder Organ, die haben auch verschiedene Emotionen, wo dazugehören und verschiedene mentale Themen. Und so bringt man die drei Ebenen zusammen, Körper, mental und emotional. Und mit der Muskeltest kann man quasi, weil er ja überall Zugang hat, so unser Bewusstes, unser Hirn, kann man denn wie fragen. Und so kommt man sehr schnell auf Themen rauf, was einem gar nicht bewusst ist.
Und wie ergänzt du jetzt gewaltfreie Kommunikation mit körpertherapeutischen Methoden? Wo gibt es da Überschneidungen, Synergien? Wie arbeitest du da damit?
Also GFK kommt eigentlich überall rein. Also wenn man sich so eine Sitzung vorstellt, dann gibt es ja als erstes mal ein Kennenlernen und der Person erzählt ein bisschen sein Anliegen. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche eine Frau und der Mann hatte lange Burnout und er ist jetzt raus und sie kommt jetzt, weil sie gemerkt hat, dass diese Zeit für sie sehr anstrengend war. Und denn schon in der, also am Anfang frage ich natürlich nach, so also ich wiederhole, was sie gesagt habe, frage nach, ob ich wirklich alles gehört habe, ob sie was ergänzen will oder sage zum Beispiel, ich höre, es geht dir wirklich darum, für dich jetzt gut Sorge zu tragen oder dass du wieder in Gleichgewicht kommst. Das ist so überhaupt das erste Gespräch. Das ist noch überhaupt ohne Körpertherapie. Da geht es ja mehr so um einander kennenlernen und überhaupt Ziele zu definieren. Und dann steige ich ein mit der Muskeltest. Also da machen wir immer so Vorübungen zum Schauen, ist diese Person in Gleichgewicht, kann man mit der Muskeltest arbeiten. Und dann fragen wir immer nach, ja, um was geht es heute? Was ist überhaupt das Thema? Und manchmal hat der Person vielleicht zwei, drei, vier Themen und dann kann ich mit der Muskeltest austesten, was Priorität hat zum Beispiel. Genau. Und nachher, ich habe halt so eine große Werkzeugkiste von verschiedenen Körpermethoden, wie ich arbeiten kann. Und je nachdem, was wir machen, setze ich GFK überall eigentlich ein. Also wenn ich zum Beispiel mit Stressabbau arbeite, wo wir einfach irgendwo anfangen, zum Beispiel bei dieser Frau, denk mal an ein anstrengender Moment in dieser Geschichte mit dem Burnout. Hat sie daran gedacht, wo sie alleine war mit den drei Kindern und der Mann war weg und sie musste alles stemmen. Dann frage ich vielleicht, ja, was für Gefühle sind noch da? Und dann sagt sie, ja, sie wird ganz gestresst und wird ganz angespannt zum Beispiel. Und dann frage ich immer erst, wie fühlt sich das jetzt gerade an im Körper? Was ist da noch im Körper vorhanden? Und ich gehe da nicht so schnell zu den Bedürfnissen hin, sondern ich beziehe jetzt schon der Körper rein, ne? Und dann sagt sie vielleicht, oh, ich spüre das gerade so als Anspannung in den Schultern oder der Bauch zieht sich zusammen zum Beispiel. Das ist so ein typischer Stress. Und dann bleibe ich ganz mit ihr da und dann frage ich, ja, braucht der Körper etwas, um das wie zu verarbeiten? Und das kann zum Beispiel Augenbewegungen sein oder Stirnpunkte halten, also den Stirn halten. Das kann sein, dass ich verschiedene Punkte klopfe oder so eine bestimmte Übung, wo sie die Hände auf eine bestimmte Art haltet, irgendwie so. Und also dann spürt sie, dass dieses Gefühl im Körper gleichzeitig mit zum Beispiel der Hand auf dem Stirn. Und dann helfe ich ihr einfach dabei zu bleiben. Schau, wie atmest du, was passiert jetzt? Und dann kommt wie eine Entspannung von innen. Dann fingen die Muskeln sich an zu entspannen, zum Beispiel. Und wenn wir da bei der Entspannung dann kommen, und wenn da das Gefühl so ein bisschen wieder entstresst ist, kann man sagen, dann frage ich vielleicht, ja, hättest du wirklich Unterstützung gebraucht in diesem Moment? Oder was war dein Bedürfnis? Oder jetzt bei ihr ging es auch sehr fest darum, zu schauen, was für Bedürfnisse, dass sie da erfüllt hat, indem dass sie so funktioniert hat und so stark war. Zum Beispiel die ganze Familie zusammengehalten. Sie hat für Stabilität gesorgt in der Familie, für Beständigkeit. Und klar, ihre eigenen Gefühle hatten in dem Moment nicht so viel Platz und das können wir dann wie betrauern quasi.
Also die gewaltfreie Kommunikation, um Ziele herauszufiltern, die die Patientinnen meistens selber noch nicht so genau wissen, auf Bedürfnisebene und dann im weiteren Verlauf auf die Gefühle, auf die Bedürfnisse, die sie sich erfüllt haben oder die auf der Strecke geblieben sind. Also sehr viel gewaltfreie Kommunikation. Und das Besondere bei dir ist, dass du eben sehr viel mit dem Körper arbeitest.
Genau.
Klopfen und den Methoden, die du hast. Du hast ja noch
Ja.
mehrere Sachen, Wing Wave und Puppentheater, glaube ich, hast du, oder Puppenspiel hast du gemacht, therapeutisches und Yoga und so weiter. Und würdest du jetzt sagen, weil ich kenne das so in der Anfangszeit, wo ich gewaltfreie Kommunikation kennengelernt habe, war es sehr kopflastig. Ich war sehr im Kopf, im Analytischen und habe mir die Gefühle analytisch erklärt oder erschlossen. Würdest du sagen, Körperarbeit, die Arbeit mit dem Körper, Gefühle, Bedürfnisse ist eine Voraussetzung, um einen tieferen Zugang zur gewaltfreien Kommunikation zu bekommen, also auch bei der Selbstempathie?
Ich denke, der Körper ist absolut wie ein Torweg oder ein Weg in der Tiefe. So, wenn man wie mit dem Körper gleichzeitig arbeiten kann. Erstens braucht es Langsamkeit. Also man, das ist eigentlich fast die größte Teil von meiner Arbeit ist, die Menschen neugierig zu machen auf dem Körperempfinden. Weil vielmal ist es ja unangenehm, wenn ich gestresst bin oder wütend bin oder ausgelaugt bin, ist es ja unangenehm im Körper. Und da eine Neugierigkeit, so, komm, wir schauen mal neugierig, wie fühlt sich das an im Körper? Ist das im Brustkorb ein Empfinden? Ist das in den Schultern? Wie atmest du? Ist das warm, kalt? Wie ist dein Bauchgefühl? Wie sind die Beine? Sind sie unruhig? Sind sie schwer wie Blei? Wie sind die Füße kalt oder warm? Also da so eigentlich mehr so, komm, wir machen eine Forschungsreise im Körper hinein. Das ist so, da wie so was Lustvolles hinzubringen. Und dann, spannend. Ah, da ist wie eine Klumpen im Hals zum Beispiel. Oh, und jetzt, wie fühlst du den an? Und dann muss man manchmal wie schauen, auf was für einen Kanal sind die Menschen wie offen, oder? Die einen sehen wie ein Bild von einem Schwamm in dem Hals, die anderen sehen eine blaue Farbe, die dritten spüren wie so Wärme drin. Die analytische Menschen, die spüren vielleicht weniger, aber können da irgendwie, das hat vielleicht mit Trauer zu tun, oder da muss man dann wie einfach neugierig schauen, wo ist wie der Weg, dass die Menschen so ein bisschen im Körper reinkommen.
Wenn sie dann im Körper sind, bei Wut, Aggression, das spiegelt sich ja im Körper. Und gewaltfreie Kommunikation geht es ja ganz viel, sich zu spüren, überhaupt Selbstempathie, also Selbsteinfühlung, was ist los in mir. Dann auch Grenzen setzen vielleicht, dann auch Dinge ansprechen. Also wie geht es dann weiter, wenn ich herausgefunden habe, ich habe körperliche Symptome, unangenehme körperliche Symptome aufgrund von Erlebnissen. Wie gehst du dann weiter vor? Wie?
Also dann mache ich zum Beispiel irgendeine Körperarbeit, um zu unterstützen, dass dieses körperliche Symptom, dass das entspannen kann. Überhaupt, dass ich damit sein kann und dann kann das langsam entspannen. Das kann eben Hand auf dem Stirn sein, das kann Augenbewegungen sein, das kann Meridianpunkte klopfen oder was auch immer. Und das unterstützt. Es unterstützt das Hirn, diese Emotion zu verarbeiten. Und damit kann ich wie besser damit sein und dann entspannt sich das.
Also
Und
Stressregulation
ja, genau.
und die Fähigkeit, aus diesem Stress- oder Angriffsmodus oder Rückzugsmodus rauszukommen, um wieder handlungsfähig zu sein.
Ja. Und da ist der wieder springende Punkt. Mache ich diese Übung, damit dieses Symptom schnell weggeht? Oder mache ich diese Übung, damit dass ich mit dieser Symptome, zum Beispiel Schulteranspannung, einfach sein kann? Und dieser Schulterspannung quasi Empathie geben kann, statt Abwehr und ich will dich weghaben und ich will dich heilen und geh weg. So, aber wenn ich mit der Schulterspannung einfach sein kann und das erlauben, dass es da sein darf, dann fängt diese Schulterspannung an von alleine zu entspannen, weil auch die Schulterspannung will einfach gehört werden. Oder der Bauch, wo zusammenzieht als Stresssymptom, das will auch einfach gehört werden. Und meistens, wenn das denn wie so in eine Entspannung reinkommt, meistens kommen dann vielleicht noch Gefühle hoch, wie Trauer oder jetzt bei dieser Frau, da kam ganz viel auch Ärger, das Gefühl von also das Gefühl, das Gedanken, das ist unfair, dass ich jetzt das Ganze selber machen muss, ne? Und dann geht es ja mehr darum, auch dieser Ärger willkommen zu heißen und sagen, ah, schön, bist du da. Und wie fühlt sich das an im Körper? Und das ist dann meistens häufig Ärger ist zum Beispiel viel Kraft in den Oberarmen oder in den Händen oder die Beine werden ganz so kräftig, also so das Kampfgefühl. Und auch da, wie damit sein, ne? Und wirklich erlauben, dass das sein darf, ohne etwas reagieren müssen oder damit etwas machen müssen, sondern mehr so willkommen heißen. Das denke ich, ist so wie das Wichtigste. Und in der Körpertherapie kann ich halt oder in der Kinesiologie jetzt kann ich halt mit Übungen unterstützen, dass diese Welle von der Ärger wie auch schneller wieder entspannen kann. So, dass der
Also
Mensch dann.
der Hauptfokus ist, die Menschen in die Selbstempathie zu führen,
Ja.
sich mit sich zu verbinden.
Ja.
Hast du da konkrete Übungen, wenn jetzt Menschen zuhören, was Menschen machen könnten auf der Körperebene, wenn sie merken, da ist eine Anspannung, da ist Wut, da ist Aggression, da ist Traurigkeit und sie sind nicht in der Balance, dass sie jetzt ja in der Haltung der gewaltfreien Kommunikation
Ja,
bleiben
genau,
können,
ja.
wenn sie es ansprechen oder wenn sie in Kontakt gehen oder überhaupt mit sich wieder so zur Ruhe kommen können, damit sie nicht drin bleiben in diesen Aggressionen oder Ärger oder Ähnlichem, dass sie also gut für sich sorgen können.
Also so eine ganz klassische Übung in der Kinesiologie wäre, die Hand auf das Stirn zu legen. Dadurch sind so zwei Punkte hier vorne, die durchblutet werden oder die machen, dass das Hirn Blut kriegt. Und wenn er da vorne ist, wird der Frontalkortex, kommt er wieder online. Weil häufig in Stress wird dieser Frontalkortex, das wird wie offline und dann gehen wir in Kampfflucht oder Todstellmodus. Und wenn wir hier vorne halten, dann unterstützen wir das Vorderhirn, dass der wieder integriert wird, wieder in Verbindung kommt mit unser ganzes Hirn. Und das ist der Dirigent im Hirn. Das ist der Dirigent und das ist auch, er kann Sachen also einordnen, dass wir besser Sachen verarbeiten können. Und da ist zum Beispiel, wenn ich merke, ich habe eine Wut oder Angst oder irgendein starres Gefühl, da das Stirn halten, das Gefühl wahrnehmen, atmen. Und dann geht es relativ schnell, dass das Gefühl sich wie entspannen kann.
Hast du auch noch Übungstipp für Menschen, die Schwierigkeiten haben, an ihre Gefühle ranzukommen? Gibt es einfach sehr, sehr viele, so wie ich das erlebe, ihre Gefühle besser wahrnehmen zu können, spüren zu können, sich spüren können?
Da finde ich, ob das Übung vielleicht mehr wieder wirklich fragen, ja, wo im Körper ist das Gefühl? Ist das ein bisschen Anspannung irgendwo in die Beine? Also wirklich so wie durch den Körper gehen. Ist das im Hals? Ist das im Brustkorb? Ist das in die Hände? Ist das so wie Nachfragen? Ich finde, das hilft gut. Andere, was ich auch sehr schön finde, das mache ich auch viel am Anfang, um überhaupt so wie erstmal in der richtigen Haltung zu kommen, ne? Ist mal vielleicht erstmal hinsitzen, der Raum wirklich zu schauen, wo bin ich im Raum, was höre ich, wie fühle ich mich, wie fühle ich meinen Füßen, so richtig erstmal ankommen, wie atme ich. Und dann an einen Moment denken in der Natur oder zu Hause, wo man so richtig mit sich selber im Einklang ist. Jetzt in der Schweiz sagen die Leute häufig die Berge natürlich, dass man da so mit dieser Weitblick ist, man hat vielleicht gewandert, man spürt sich gut im Körper, man kann gut atmen, man sieht da hinten noch ein kleines Dorf und da ein schönes See und so dieses Gefühl von mit allem in Verbindung zu sein. Und das sind so Wörter. Also ich lasse denn die Leuten das wirklich beschreiben, wie fühlt sich das an und auch wo im Körper spürst du das? Ah, mein Brustkorb ist ein bisschen weiter. Ich sitze so gut, habe ein gutes Schwere in der Körper. Ich lächle. Und dann spiegle ich das und lasse die Leuten da so richtig in dieses Gefühl reinzugehen. Und dann sage ich, okay, und wenn wir jetzt so in dieser Zustand sind, wo du so ganz mit dir selber verbunden bist, dann jetzt gehen wir mal in die Seelenlandschaft mit der gleichen Haltung, mit der gleichen Neugier, wie wenn du eine Bergwanderung machst. Und dann, wenn du jetzt an diese Situation denkst, was passiert denn im Körper? Und dann so gehe ich denn rein. Was kommt dann für ein Gefühl hoch?
Das heißt, du bringst sie raus aus dem Kopf, aus den Gedanken, die sich vielleicht wiederholen und mit Bewertungen und Urteilen und so weiter, bringst sie ins Hier und Jetzt und dadurch wird es vielleicht ein wenig klarer und sie können die Muster unterbrechen und haben dann vielleicht einen leichteren Zugang zu den Gefühlen, also über den Körper, zu den Gefühlen und Bedürfnissen.
Ja, und auch zu den Ressourcen, weil wir haben ja alle Ressourcen in uns und Momente, wo wir wirklich Einklang erleben und zurück zu diesen Momenten. Und das ist auch im Körper gespeichert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Berggefühl, ah, ich stehe da und das kann ich dann mit einer Körperübung zum Beispiel kombinieren. Also es könnte sein, dass ich der linke Hand auf dem rechten Schulter liegt und der rechte Hand auf dem linken Schulter. Und dann klopfe ich einfach so ein bisschen links und rechts und höre da das Klopfen in den Ohren, links, rechts, links, rechts. Oder es kann sein, dass ich ein leichtes Wiegen kriege, wenn ich das so denke. Und dann ist das so wie die Übung. Es kann auch sein, dass es eine Yoga-Übung, etwas, was ich kenne, dass ich dann gerade mit dem kombiniere oder irgendeine Bergübung oder irgendwas. Und so kann ich auch, dass dieses positives Gefühl wie im Körper nochmal verankern oder vertiefen.
Das gefällt mir gut, weil wenn ich daran denke, die meisten Menschen haben ja jetzt niemanden vor sich, die gerade mit ihnen arbeitet. Und da ist die Herausforderung, den Fokus zu halten, wenn sie sich erinnern, okay, ich bin gerade
Ja.
nicht in meiner Mitte und will in meine Mitte kommen und ich versuche dann hier anzukommen und zack, bin ich schon wieder im Gedanken. Und da gefällt mir das sehr gut, dass du sagst, finde individuell eine Körper Handbewegung oder ein Hin- und Herschwenken, wenn jemand segeln geht, also dass da jemand, wenn jemand joggen geht, dann vielleicht was anderes, also so ganz individuell, dass
Genau.
jemand für sich was findet, was sie unterstützt, im Hier und Jetzt anzukommen und die Muster zu unterbrechen.
Auch in der Kinesiologie haben wir so über Kreuzbewegungen, das kennen noch viele, die haben das irgendwann in der Schule oder so, sind sie das begegnet, dass man der rechte Hand so linke Knie tut und dann links so rechts und dann so hin und her. Und man berührt jedes Mal das Knie. Und das ist ja eigentlich das Gleiche wie beim Laufen, ne? Das ist auch wieder über Kreuzung. Und unser Hirn wir sind als Nomaden gebaut. Also deswegen hat unser Hirn das Laufen einfach sehr gerne. Nach 20 Minuten Laufen ist man meistens schon wieder recht zentriert, weil unser Hirn kommt da in einen sehr guten Zustand oder eigentlich in einen optimalen Zustand. Deswegen sind Gespräche oder GFK nebeneinander laufen. Das würde ich eigentlich auch als Körperarbeit oder Körpertherapie, könnte man das auch so sehen, weil ich bin gleichzeitig in Bewegung. Und durch das, dass der Körper in Bewegung ist, sind auch die Emotionen im Flow und auch mein Gedanken anders im Flow. So, das finde ich sehr, sehr hilfreich. GFK-Gespräche nebeneinander im Laufen zu machen.
Hast du noch einen Tipp für genau diesen Punkt, den wir vorher besprochen haben, mit Körperbewegungen oder Hand auflegen und so weiter, für Menschen, die jetzt gerade im Business-Kontext unterwegs sind oder in einem Zoom-Meeting oder gut, beim Zoom-Meeting, da hat man die Hände unterm Tisch vielleicht. Aber wenn Menschen jetzt im Büro sind oder irgendwo in der Arbeitsstelle und dann ja, ist es vielleicht nicht so angebracht, wenn man dann sich in Bewegung setzt. Hast du da noch eine Idee, wie man also mit kleinen Körper
Also
arbeitet?
was ich sehr schön finde, ist zum Beispiel, wenn ich mich für ein Meeting vorbereite, ne, dann habe ich, also das kommt, das mache ich auch in der Therapie, kann ich nachher erklären, aber wenn ich für mich für ein Meeting vorbereite, dann habe ich vielleicht ein paar Bedürfnisse, mit denen ich mir vorher verbinde. Also mir ist es wichtig, ganz bei mir sein oder in meiner Kompetenz zu sein, mich mit dem verbinden. Und was würde mir da gerade, wenn ich das jetzt gerade spüre, mich mit meiner Kompetenz nicht zu verbinden, wie fühlt sich das an? Ah, dann kriege ich so ein warmes Gefühl im Bauch und ich spüre auch viel besser den Stuhl und meine Beine. Also ich stehe da so in mein Kompetenz rein, in meinen Kompetenzbereich. Und jetzt, du siehst das schon, oder mein Körper macht schon so Bewegungen, weil das ist wie, da bin ich zu Hause, so, das ist mein Bereich. Und wenn ich da so reinfühle und mich eine Minute Zeit gebe, wie fühlt sich das an? Wie atme ich? Wie ist meine Wirbelsäule? Wie ist meine Haltung? So, und jetzt kann ich wie sagen, okay, gibt es da etwas, was mir unterstützen könnte, wo ich diese Qualität, diese Bedürfnisqualität mit etwas verknüpfen könnte? Das könnte zum Beispiel sein, mein Daumen zu halten. Oder es könnte sein, kleine Tap-Bewegungen auf meinen Oberschenkel zu machen. Etwas, was man im Meeting nicht sieht, aber was ich für mich machen kann. Und dann kann ich das wie so verankern vorher und vor das Meeting. Und jetzt, wenn ich mit dir im Meeting bin und kurz rausfalle, dann kann ich mich da auf die Oberschenkel leicht klopfen, zum Beispiel, oder meinen Daumen unter den Tisch halten.
Spannend. Hast du noch eine Körperübung? Also das, was du gerade beschrieben hast, ist ja so ein wenig Schönheit der Bedürfnisse, aber auf körperlicher Ebene einfach als Unterstützung. Hast du da auch noch etwas, wo es um Empathie geht, dass ich praktisch, wenn ich mit Menschen ein Gespräch habe, wo ich empathisch sein möchte, beim anderen sein möchte, dass ich nicht abrutsche in irgendwelche Kommunikationssperren, in die Erklärung gehe oder Verteidigung oder ähnliches. Hast du da noch eine Körperübung? Wie würdest du das selber machen?
Ich mache es selber, bevor mein Klienten komme. Also so, wenn sie so auf dem, ich habe so ein bisschen ein langes Treppenhaus, wo sie dann so reingehen müssen. Und wenn ich da stehe an die Türe und warte, dann habe ich die Hand auf dem Stirn und verbinde mich mit Neugier. Und ich denke, möge ich neugierig sein. Und mein anderer Hand tue ich auf den Brustkorb. Und dann denke ich, möge ich freundlich sein und mitfühlend sein, offen sein. Und dann nehme ich meine Hand oben und dann nehme ich den auf den Bauch und dann denke ich, möge ich sicher sein, mich sicher fühlen. So, und dann kommt der Person und dann kann ich so willkommen sagen. Das ist für mich so ein Anker, ne? Wo ich immer wieder schnell machen kann.
So eine mentale Einstellung drauf, und das erinnert mich an Meta-Meditation, allerdings für dich
Ja,
halt
genau.
nicht.
Es ist von dem, mich inspirieren lassen und dann einfach mit dem Körper ankern zusammen.
Genau, das Besondere bei dir ist ja, dass du den Körper einfach so viel einsetzt und
Ja,
die
genau.
Hände und dass du da spielst und da, das haben wir ja immer bei uns.
Genau. Und in der Sitzung drin, wenn ich da merke, oh, jetzt kommt so ein beratender Teil in mir, wo gerade ein bisschen Kommentare und Ratschläge geben will, dann ist das, also ist mir einatmen, ein bisschen zurücklehnen, ich tue mein Zungen in den Gaumen hoch. So, das ist sehr gut, finde ich. Und es gibt auch eine andere Übung in der Kinesiologie, aber ich weiß nicht, ob ich das erklären kann im Podcast. Man nimmt die Beine übereinander und die Hände strecken man über sich raus und nehmen übereinander und dann tut man die Finger ineinander rein. Und jetzt kann man entweder so einfach die Hände entspannen oder man kann auch die Hände so aufdrehen, hineindrehen bis zum Brustkorb. Das unterstützt das Hirn zu bremsen und sich neu zu ordnen. Und wenn ich das mache und gleichzeitig den Zunge in den Gaumen habe und atme, dann zentriere ich mich sehr. So, das ist der erste Teil von der Übung. Wenn man die Hände nicht so komisch macht und das noch nicht so streckt, wenn man es ein paar Mal alleine gemacht hat, dann kann man das tatsächlich unterm Tisch machen, ohne dass jemand das sieht. So. Und dann der zweite Teil von Übung ist, da setzt man beide Füße nebeneinander und die Fingerspitzen zusammen. Und dann haltet man das auch ein bisschen so. Und das, also mir beruhigt das immer sehr und zentriert mich immer sehr. Und wenn jemand Lust hat, ist das ein spannendes Experiment. So machen vielleicht 5 Minuten, 2,5 Minuten die eine Übung und 2 Minuten der andere und einfach wahrnehmen, was passiert. Und nachher kann man das super anwenden, auch in Gesprächen. Ja.
Also ich höre, das hast du jetzt nicht gesagt, aber ich höre so einen Tipp raus. Finde für dich eine Körperbewegung, die dich dabei unterstützt, in der Empathie zu bleiben.
Ja.
Und da kann ja auch etwas mit reinfließen, was man halt schon als Erfahrung gemacht hat. Wenn du sagst, mit dem Gaumen nach oben, das kenne ich vom Kundalini-Atmung.
Ja, genau.
Das ist ja ein Chakra, glaube ich, oder eine, ja. Habe ich heute schon gemacht. Und gleichzeitig ist es symbolisch so ein Rückzug. Gefällt mir gut, ja. Spannend, ja. Da gibt es ein großes Feld anscheinend.
Ja, und
Aber
es
es
gefällt mir genau da, weil du sagst, nimm etwas raus, was du kennst und wo du Lust hast zu experimentieren, wo dir gut tut und schau mal, kannst du das irgendwie reinbauen. So dass man, also mir gefällt das immer einfach, wenn es so was Spielerisches, Neugieriges, auch vielleicht ein Frisches hat, ne? So.
Wie unterstützt Körpertherapie bei Menschen mit traumatischen Erfahrungen? Wie gehst du da vor oder was kann da helfen?
Also ich kann einfach von, wie ich arbeite und ich habe so weit, viel Weiterbildung gemacht in Trauma und Polyvagaltherapie-Theorie. Und da geht es ja immer sehr stark auch erst um diese Sicherheit zu kreieren oder auch wieder ein Ressourceort und ein sicherer Ort. Und dann kann man denn die Traumen anschauen, aber man kann auch immer wieder zurück in diese sichere, in Sicherheit. So. Und jetzt, wenn ich jetzt wieder von dieser Frau erzähle, wo ich von Anfang erzählt habe, wo der Mann Burnout hatte, und da kamen wir in diesen Mischung von Gespräch, Körper fühlen, Körperarbeit, Gespräch, Körper wahrnehmen, Körper fühlen, Übungen. Da kamen wir dann plötzlich wirklich an so einen traumatischen Moment in dieser Geschichte, wo sie so total in so eine Schockstarre eigentlich gekommen ist und wie ein falscher Film und das Gefühl gehabt, das kann doch nicht sein, so. Und der Auslöser war jetzt ein Jahr später, dass der Mann gesagt hat, oh, ich habe Bauchweh, ich gehe mich hinlegen. Und dann hat das wie dieses getriggert, oh Scheiße, jetzt ist das wieder soweit, jetzt muss er wieder in der Klinik. Ne? Und dann kam sie zurück in dieser Schockstarre. Und da geht es auch einfach darum, das Gefühl von der Schockstarre fühlen, ihr Sicherheit geben, dass sie das halten kann. Ich bin da, wir können das miteinander halten. Ich habe mit ihr, glaube ich, Augenbewegungen gemacht, aber das wäre auch mit Stirnpunkten möglich. Dann unterstütze ich mit einer Körperarbeit, kann auch einfach eine Hand drauf sein, dass diese. Das erste war so ein Gesicht und diesen Augen, wo so groß waren. Ne? Okay, dann das. Und dann das nächste ist dann Luft anhalten. Okay, das spüren, nur das. Und auch da wieder eine Übung machen mit dem Sein, entspannen rein, willkommen heißen. Und dann wird das auch besser. Und dann das dritte war hinten unten bei der Kreuzbein ganz steif und steife Beine haben. Okay, das fühlen. Und dann das entspannen. So. Und dann nachher kam dann der Wut, aber das ist meistens so, oder? Nach der Schockstarre, der erste Reaktion vom Körper ist eigentlich kämpfen wollen. Und dann auch wieder hier, wo im Körper spürst du diese Wut? Das war dann viel Kraft in den Armen und Hände und eigentlich am liebsten Schicksal packen wollen und an der Wand schmeißen wollen. Ne? Das war dann mehr mit Bewegung. Da hat sie eine Bewegung gemacht. Und dann auch unruhige Beine, so um davonrennen können oder auch angreifen zu können. Dann das spüren zusammen mit Klopfen oder Augenbewegungen oder einfach der Körper wie mit einbeziehen. Und auch das wie eine Welle, bis das weg war. Und dann nachher kam dann aber der Trauer, ne? Und das Verletzlich und das Hilflose. Und dann auch da spüren, wo ist das im Körper? Ah, das ist im Herz, im Hals häufig, so was Weinerliches. Und mit dem Sein und auch das so wie, ah. Und wenn, sobald dass man in dies, wirklich im Kern von dieses Verletzliche, Hilflose, und auch das darf sein und das kriegt einen Raum, da drin sind ja meistens dann auch wirklich die Bedürfnisse, die da nicht erfüllt werden konnten. Von Stabilität, von Unterstützung, von ja, da bei ihr war es auch einfach, also jetzt eben betrauern, dass es überhaupt so gegangen ist. Und durch das auch die Bedürfnisse auch wieder willkommen heißen und auch die Bedürfnisse im Körper fühlen nochmals. Also, und das habe ich sehr, sehr mein Lehrer Robert Gonzalez zu verdanken, dieses wirklich in den Bedürfnissen im Körper reinfühlen und so richtig rein entspannen. Wie fühlt sich Trauern an im Körper jetzt gerade? Und einfach mit dem Sein und mit dem Sitzen. Und auch da frage ich immer nach, wie ist das im Oberkörper? Wie ist das im Bauch? Und bei den Bedürfnissen ist es meistens so was wie Energie, wo fließt? Oder vielleicht wie Wasser, wo fließt? Oder ist es ein Wärme, wo sich plötzlich ausbreitet? Oder manchmal sagen die Leute, jetzt fängt es an, kribbeln angenehm in den Armen, in den Beinen. Oder es ist einfach wohlig entspannt. Oh, und häufig auch, oh, jetzt werde ich müde. Und Müdigkeit ist als angenehme Müdigkeit. Ja, so, oh, oh, jetzt habe ich was Strenges gehalten und jetzt hat das entspannen können. Genau. Und wenn die Leute dann einen Moment in diesem Zustand ist, dann kommt meistens wie weitere Bedürfnisse hoch, wo mehr auf hier und jetzt denn bezogen ist. Jetzt bei dieser Frau war das, ach, einfach vertrauen können, dass mein Mann sich gut regulieren kann. Vertrauen können, dass wir wieder in einem Normalzustand sind und dass er ist in einer guter Entwicklung, ich bin in einer guter Entwicklung. Also wieder oh, so Autonomie oder Gleichgewicht in der Partnerschaft, Augenhöhen, so.
Also die Traumata, ganz viel Sicherheit, klar, die haben Unsicherheit erlebt irgendwo
Ja.
und brauchen eine Sicherheit, einen Raum, wo sie Sicherheit erleben können. Und dann, wenn sie das erleben können, dann können sie in das Bedürfnis körperlich reingehen, reinspüren. Also dass sie dann einen Zugang haben, wo was ist gerade wichtig. Und dadurch eine Zuversicht bekommen, weil sie vielleicht so einen Geschmack bekommen, wie sich das anfühlt, wenn Vertrauen da ist oder Gesundheit oder
Ja,
Verlässlichkeit.
unser Hirn kann ja normalerweise, wenn wir irgendwas erleben, auch ein Stress, und dann schlafen wir mal darüber und am nächsten Tag ist es ja nicht mehr so schlimm meistens. Dann man weiß schon, ah ja, da war was mit dieser Frau im Supermarkt, aber ah ja, ist schon vorbei, weil wir das in der Nacht ja verarbeiten. Und ein Traumata ist wie zu viel Information, zu groß, dass das Hirn das nicht selber verarbeiten kann. Und dann bleibt das so wie im Hirn hängen, wie so eine Einkaufstag, wo man nicht ausräumt. Und wenn ich so eine Einkaufssack habe, mitten in meinem Flur stehen oder im Gang stehen, und jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, dann stolper ich drüber. Das ist eigentlich Trauma, ne? Sobald dass der Mann das sagt oder der Chef das sagt, dann stolper ich gerade wieder über diesen gleichen Einkaufssack mit ganz viel unverarbeitete Gefühle. Und ich arbeite so damit, wie wenn man, na, dann nimmt man mal der Zahnpasta raus und tut das im Badezimmerkasten und der Mehl kommt in der Kasten und der Milch im Kühlschrank. Ne? Und so ist das eigentlich auch mit Trauma. Ein Körperempfinden nach einander, ne? Herzklopfen. Okay, Herzklopfen versorgen, dann Kaltschweiß, okay, Kaltschweiß entzogen, unruhige Beine, Trauer, Wut, eins nach dem anderen, bis der Einkaufssack leer ist. Und dann aus dieser Leere raus oder aus dieser kommt das Bedürfnis von alleine denn. Aber die liegen immer drunter.
Schönes Bild, schöne Metapher mit dem Einkaufskorb.
Ja, habe ich als Wingwave,
Du
genau.
hast auch einen YouTube-Kanal, da erklärst du auch ein paar Sachen mit Stressregulation und so weiter. Und jetzt ganz neu hast du ein Kartenset entwickelt und ich habe gesehen, du hast das ja selber gezeichnet auch. Hauptsächlich Gefühle. Oder magst du was erzählen darüber, wie warum und für was das zu gebrauchen ist, zu benutzen ist, was ist, wo das helfen kann.
Ja, also hat drei Zeilen. Also das eine sind Gefühle und ich habe da wirklich gezeichnet, wie die Gefühle auch im Körper wahrnehmbar sind. Weil wir sind ja gleich gebaut alle und wir haben eigentlich meistens die gleichen Körperreaktionen auch auf die Gefühle. Wie ich vorher gesagt habe, wenn ich Wut habe, dann ist das meistens in den Oberarmen und in den Händen. Wenn ich Angst habe, dann zieht sich meistens ganz viel zusammen und so weiter. Und das habe ich versucht zu zeichnen. So das, was ich immer von meinen Klienten gehört, aber auch das, was ich in meiner eigenen Körperwahrnehmung erlebe, plus so mein Wissen von der Hirnforschung. Was passiert überhaupt chemisch im Körper? Warum haben wir Kaltschweiß zum Beispiel, wenn wir Angst haben? Genau. Und dann habe ich auch für die Bedürfnisse Karten gezeichnet, weil ich sehr ein bildlicher Mensch ist, wie man es wahrscheinlich hört. Ich habe sehr gern Metaphern und Bilder und Symbole, weil ich kann so viel besser lernen und ich komme auch gut in Kontakt mit meinen Gefühlen, wenn ich so über ein Bedürfnis komme, also über ein Bild komme. Und es war für mich so eine Möglichkeit, wie kann ich mein Verhältnis zu den Bedürfnissen wirklich vertiefen und auch die Leuten, also am Anfang, als ich dieser Wortschatz gelernt habe, das war ja wirklich wie eine Fremdsprache, ne? Und ich habe wirklich gebüffelt, bis ich überhaupt so die verschiedenen Wörter hatten und hatte selber da schon kleine Zeichnungen gemacht, so als Eselsbrüche. Das wollte ich für meinen Klienten und hoffentlich für andere Menschen machen, dass es wie noch ein Kanal ist, einfach wo man die Bedürfnisse sich besser merken kann und auch durch die Karten gehen und merken, ah ja, genau, nach das sehne ich mich jetzt gerade oder ah ja, genau. Und das Dritte ist mehr so die Gedankenmuster. Also statt Beobachtungen, wenn wir in diesen Gedankenmustern drin sind, viel im Kopf sind, die habe ich versucht darzustellen mit so viereckige Comic-Männchen, wo zum Beispiel ein Richten oder eine lange To-Do-Liste hast im Kopf, wo man immer machen muss, bevor man entspannen darf oder wo andere kritisieren oder jemanden gern reparieren will und so Sachen, zu so diesen Gedankenmustern, einfach um die auch ein bisschen auf eine humorvolle Art und Weise die bewusst zu werden. Und auch ein bisschen Abstand. Also ich finde, wenn die so auf ein Bild ist vor einem, dann ist das so ein bisschen, oh jö, ah ja, stimmt, das habe ich auch. Dann ist das ein bisschen, nimmt das die Schwere ein bisschen weg und man hat ein bisschen Abstand dazu. Und meine Absicht war, also ich liebe ja Marshall Rosenberg und ich auch Wolf und Giraffe finde ich, konnte ich gut mit dem lernen, aber meine Tochter hat sich immer sehr gewehrt, weil sie sehr tierliebend ist. Und sie hat einfach wirklich gefunden, dass Wölfe sehr sozial sind. Und deswegen habe ich versucht, etwas für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu machen, wo ohne Giraffe und Wolf, sondern die Gedanken, also die Wolfssprache jetzt in klassische GFK, sind diesen viereckige Figuren, weil viereckige Formen gibt es nicht in der Natur. Und die Gefühle sind eher rund, weil Gefühle rollen und bewegen sich ständig. Und die Bedürfnisse sind immer Herzfiguren, weil das so Herz und Sprache des Herzens ist.
Ja, ich werde es verlinken auf jeden Fall.
Danke.
Zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen. Das erste ist, wie können Menschen eine Verbindung schaffen von Körperarbeit zur Kommunikation?
Mein absoluter Favorit ist Tanzen und das kann auch zu Hause sein in der Stube, vielleicht sich mit einem Bedürfnis verbinden und dann ein Stück Musik mit diesem Bedürfnis tanzen und das so richtig im Körper rein verleiben oder so richtig spüren, der Energie spüren, Bewegung spüren, womit dieser Bedürfnis zu tun hat. Und wenn man denn in der Kommunikation geht, ist das Bedürfnis schon so stark. Und ich finde überhaupt auch das Kommunizieren ist ja auch ein bisschen wie ein Tanz, wo es so hin und her geht und viel so im Körper ist. Das finde ich sehr schön, so über Tanzen, über Körperbewegung zu üben.
Können, wenn jemand boxt, dann boxt er das Bedürfnis, oder wenn jemand Yoga macht, dann
Ja,
Yoga.
genau.
Okay.
Spazieren gehen.
Ja.
All favorite ist, das ist einfach immer gut. Ja.
Letzte Frage. Wenn die Hörerinnen draußen jetzt nur eine Sache aus diesem Gespräch mitnehmen sollen, welche wäre das?
Also Freundschaft machen mit dem Körper, weil der Körper einfach eine unglaubliche Intelligenz ist, viel, viel, viel größer als unser Kopf. Und wenn wir anfangen, mit dem Körper zusammen zu kommunizieren, reinzuspüren, nachfragen, ganz freundlich, liebevoll Freundschaft machen mit dem Körper, dann kriegen wir ganz viel wichtige Information. Das wäre mein Schluss.
Wunderbar. Ja, dann sage ich vielen Dank an dich, Stine, an die Schweiz, und du bist der gebürtige Dänin, auch an Dänemark. Ja, vielen Dank, hat mich sehr inspiriert und habe Lust, da weiterzumachen, auf Forschungsreise zu gehen.
Wunderbar, das freut mich. Danke vielmals für deinen Raum und dein Zuhören und Fragen.